Jesus, ich bitte dich, dass du einfach jetzt uns beehrst mit deiner Gegenwart. Danke, dass wir dir Lieder singen können, wo wir dich anbeten, wo wir dich groß machen können. Du bist der Herr aller Herren, du bist der Herr über die Zeit und du bist der Herr über diese Welt. Und heute Morgen bitte ich dich ganz besonders für unsere Nachbarn in Frankreich, dass du heute dort, wenn da heute Wahlen sind, dass du dort anwesend bist. Ich möchte dir das anbefehlen, bete um deinen Segen für dieses Land und dass sie dort eine gute Entscheidung treffen können über die Führung ihres Landes, Jesus. Wir bitten dich, dass du uns in Europa wirklich segnest und dass wir ein Segen sein können. Amen. Wir sind unterwegs in der Predigtreihe Lifehacks. Und man könnte es ganz kurz zusammenfassen, es sind so Ideen, die das Leben leichter machen. Ich habe euch ja mal ein paar kleine Tipps gegeben. Wer hat es ausprobiert, sich mal einen Teebeutel in die stinkige Schuhe zu packen? Hat es jemand ausprobiert? Keiner. Habe ich am ersten Tag gesagt. Also, nächste Woche in eure Schweißmauken könnt ihr dann einen Teebeutel reinhängen, dann könnt ihr die am nächsten Tag wieder tragen. Das sind aber ja relativ banale Tipps. Und ob man nun wissen muss, dass man Klopapierrollen benutzen kann, um einen Kabelsalat zu verhindern, oder den Kaffeesatz als Dünger draußen im Garten zu nutzen, das sind auch alles nette Sachen. Ob man sie weiß, okay, schön, wenn man sie weiß, aber nicht überlebenswichtig. Aber die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen in dieser Predigtreihe, das sind hoffentlich wichtige Themen, die das Leben wirklich beeinflussen. Wir sind unterwegs im Buch der Sprüche und da kann man auch einige Lebenskniffe raussuchen. Da sind sehr relevante Lebensthemen drin. Und das ist schon gut zu wissen, weil unser Leben nämlich davon abhängt, ob wir gute Entscheidungen treffen. Bill Heibels hat gesagt, das Einzige, was Sie und ich heute erleben, ist unser Leben. Es ist nicht der Vorfilm oder die Werbepause. Dies ist die erste und einzige Chance, die wir in diesem großen Abenteuer namens Leben bekommen haben. Das ist kein Vorfilm, kein Abenteuer, gibt keine zweite Chance. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auf das schaut, was man mit seinem Leben macht. Und der Grundtenor in den Sprüchen Salomos ist, pass auf dein Leben auf. Vergeig es nicht. Das ist der Grundtenor in den Sprüchen Salomos. Heute möchte ich mit euch über dieses Thema nachdenken, in starken Beziehungen leben. Und heute möchte ich davon einen Aspekt beleuchten. In einer Predigt in 3 Wochen werde ich das nochmal etwas erweitern. Heute möchte ich über das Thema Freundschaft mit euch nachdenken. Es gibt ja dieses Zitat, was viele vielleicht von euch kennen. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Zeig du mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Wenn ich so zurückschaue in meinem Leben, habe ich viele Freunde gehabt, die mich sehr positiv geprägt haben. Ich habe auch Menschen gehabt, die mich nicht so gut geprägt haben und ich musste mich immer wieder auch entscheiden, mit wem möchte ich jetzt meine Zeit verbringen. Da gab es Freunde dabei, die mich inspiriert haben, zum Beispiel mal vegan zu essen. Ich habe das schon mal erzählt. Einer meiner besten Freunde im Theologiestudium hatte sich ein Buch gekauft über vegane Essgewohnheiten und so weiter. Ich dachte, das probiere ich mal aus. Nach einer Woche hatte ich Durchfall und habe es danach nicht wieder geschafft, es auszuprobieren. Aber den Freund habe ich immer noch. Also, durch welche Menschen bin ich geprägt worden? Welche Menschen prägen mich gerade in der Gegenwart? Mit wem umgebe ich mich so? Es ist ja so, die Eltern verlieren im Laufe des Lebens, wenn man so Kind ist, immer mehr diese prägende Rolle. Erstmal kann man sich die Eltern nicht aussuchen, die prägen einem am Anfang am meisten. Und dann später entwickelt sich so eine Peer Group. Das sind Leute, die so in meinem Alter sind, meine Schicht so. Bei den Eltern ist es ja noch so asymmetrisch, die Machtverhältnisse. Da haben die Eltern das Sagen und dann hat man zu gehorchen. Wie die einen prägen wollen, das kann man manchmal nicht so ganz beeinflussen. In dieser Peer Group, also in den Freundeskreisen und so weiter, da ist das schon so, dass ich mir das aussuchen kann, mit wem ich meine Zeit verbringe. Da ist es nämlich freiwillig. Hoffentlich jedenfalls. Wenn du dir Freunde suchst, wirst du nicht gezwungen in eine Freundschaft. Und deswegen ist es so, dass Freunde im Leben immer wichtiger werden. Was sind das für Menschen, mit denen man sich so umgibt? Ich habe das schon mehrfach erzählt. Ich war 5 Jahre lang während meines Theologiestudiums in einem Gefängnis und habe dort einige Menschen kennengelernt, die eine schwierige Kindheit hatten, aber die dann auch falsche Freunde bekommen haben. Und dann waren Drogen, Kriminalität und Gewaltexzesse Teil ihres Lebens geworden. Das war nicht nur die schwierige Kindheit gewesen, sondern es waren auch die falschen Freunde. Und man liest das ja auch immer wieder, dass Leute dann irgendwann an falsche Freunde geraten sind und ihr Leben eine komische Richtung eingenommen hat. Oder die extremistischen Richtungen, auch politisch gesehen. Wie oft ist es so, dass junge Menschen von irgendwelchen Seelenfängern gecatcht werden, sie hineingenommen werden mit in ihre Ideologie und am Ende sind es brutale, hasserfüllte Rechte oder Linke oder was weiß ich für politische oder sonstige ideologische Menschen, die da irgendwelche Ideologien verfolgen. Und ich finde, da merkt man immer wieder, schlechter Umgang verdirbt den Charakter. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema. Vor vielen Jahren gab es mal eine Band in Deutschland, das ist schon viele, viele Jahre her, die hieß Comedian Harmonies. Und die haben ein Lied... Was? Das Raunen kann ich jetzt nicht ganz deuten. Lange, lange her. Ja, 1930. Ja, genau. 1930 haben die das Lied gespielt. Was? Ein Freund, ein guter Freund. Das ist so, wo man dann auch am liebsten gleich mittanzen möchte. So, hey, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt und so weiter. Das, ein Freund bleibt immer ein Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ja? Und in diesem Lied gibt es dann einige Passagen, die über die Freundschaft zwischen Mann und Frau sehr fraglich sind, meines Erachtens, wo es darum geht, so nach dem Motto, ja, die Frauen, die ändern sich und so weiter. Aber da sagen die so, also die Männerfreundschaft, das ist das Wichtigste, was man haben kann. Das Beste im Leben ist ein Freund. Ich würde sagen, okay, da kann man das nochmal ein bisschen hinterher fragen, weil auch die Beziehung zu Frauen, die in diesem Lied etwas negativ rüberkommt, sicherlich Fragezeichen hat. Aber hier wird eine Sehnsucht deutlich. Eine tiefe Sehnsucht. Ich möchte einen Menschen haben oder zwei Menschen haben, auf die ich mich verlassen kann, mit denen ich durch dick und dünn gehen kann. Und nachdem du diese Predigt gehört hast, wirst du hoffentlich dir bewusst auf die Leute schauen, mit denen du dich umgibst und die, von denen du dich prägen lässt, damit du die beste Version deiner selbst werden kannst, damit du dich weiter positiv entwickeln kannst. Wir schauen mal rein in Sprüche 17. Wir haben hier wieder die drei Sprachen, Englisch und Farsi darunter, für unsere Freunde, die das besser können. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren, heißt es dort in Sprüchen. Sprüche 18, Vers 24. Manche sogenannte Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Hier kommt das auch vor in diesen beiden Sprüchen. So dieses durch dick und dünn gehen. Alle Zeit, jederzeit. Die Übersetzung im ersten Vers ist nicht ganz klar. Da könnte man in der Elberfelder wird zum Beispiel übersetzt, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Da geht es gar nicht so darum, dass man sich dass der Fokus drauf ist, hey, habt coole Partys zusammen und feiert das Leben, sondern da sagt im Ton eines Vaters zu seinem Sohn, pass auf deine Freunde auf, für die Not brauchst du sie. Weil wenn es dir gut geht, dann sind die Leute alle gerne mit dir zusammen. Alles super, kein Problem. Bist ein angenehmer Zeitgenosse, man kann ordentlich mit dir Party machen oder was auch immer. Aber in den Krisen, in den schlimmsten Krisen, wer ist dann noch da? Ich habe es auch schon mehrfach gesagt, dass ich in meiner Studienzeit schwer krank war und es mir furchtbar elend ging. Und welche Freunde waren dann noch da und haben das tagelang, wochenlang, monatelang mit mir durchgetragen? Und ich wusste, es gibt ein paar Leute, die noch um mich herum sind. Ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr glauben. Ich habe alles verloren, innerlich so. Aber es waren da ein paar Leute da, die gesagt haben, Jan, wir tragen dich. Wir beten jetzt für dich. Dafür werde ich ihnen immer dankbar sein. Ein wahrer Freund, heißt es in Vers 8, in Vers 24, der ist treuer als ein Bruder. Treu, das ist fest sein, sicher sein, Vertrauen, da ist etwas, das ist unumstößlich. Für welchen Menschen würdest du deine Hand ins Feuer legen? Das ist so dieses diese, was da so rüberkommt. Wenn dir jemand so treu ist, dass du die Hand für ihn ins Feuer legen würdest, oder im Bilde gesprochen, dass du ihm die PIN für deine Kreditkarte gibst und sagst, hier, kannst du haben. So einem Menschen zu vertrauen, weil er so treu ist. Du weißt, er wird nicht dein Konto leer räumen. Ich habe das mal zu jemandem gesagt, dir vertraue ich zur Not auch meine Tochter an, wenn es mir nicht gut gehen würde. So lege ich meine Hand für jemanden ins Feuer. Und hier ist der Fokus auf diese Krisenzeiten im Leben. Wer steht denn mir bei, wenn ich in extremem Stress lebe? Wenn ich nur noch am Rotieren bin? Wer darf mir denn noch was sagen? Was ist, wenn ich in Selbstzweifel versinke? Oder was ist, wenn ich in finsteren Gedanken gefangen genommen bin? Dagegen hilft eins, Freunde. Der Professor Dr. Franz Neier aus Jena, ein Psychologe, hat sich mit diesem Thema beschäftigt und hat da über das Thema lange geforscht und da auch einiges zu veröffentlichen. Er sagt, gute Freunde, die sorgen für dieses Wohlbefinden eben auch aus solchen Krisen heraus, das stärkt die Abwehrkräfte von Körper und Seele auch. Dass da eben Leute da sind, die mir ein Gegenüber sind in so einer Situation. Ist auch logisch, weil ein Freund, gegenüber dem ich mich öffnen kann, der kann meine Gedanken und meine Stimmung ja auch reflektieren. Er kann sagen, was hast du da für einen komischen Gedanken? Wie kommst du denn darauf, dass du immer so und so viel machen musst? Wie kostbar ist es, mit Freunden abends mal essen zu gehen oder sie einzuladen und mit denen über wirklich tiefe Dinge zu sprechen? Und sagen, das bewegt mich gerade. Wie geht's denn dir? Diese Frage beim Gegenüber zu stellen. Und es heißt auch dort in diesen Artikeln, Einsamkeit dagegen macht krank. Schon in den 70er und 80er Jahren haben Forscher beobachtet, dass Menschen ohne enge Beziehungen eher sterben als jene mit nahestehenden Menschen. Und deswegen zum Beispiel ist es so wichtig, dass wir auch in der Gemeinde Kleingruppen haben. Deswegen haben wir in unserer Gemeinde zum Beispiel einen Besuchsdienst, die einsame Menschenbesuchung. Weil das könnten wir als Pastoren zum Beispiel gar nicht leisten. Weil Einsamkeit so schrecklich ist für Menschen. Und wenn du Menschen um dich herum hast, die einsam sind und wo Gott dich aufs Herz legt, klopf doch einfach mal an der Tür und sag, hallo, ich bin der Nachbar oder hallo, Oma, ich komme mal wieder vorbei nach vielen, vielen Monaten auf den Tee oder so. Weil Einsamkeit so schrecklich ist. Einsamkeit trennt vom Leben und man rotiert nur noch in sich selbst. Man muss nicht in einer Krise gleich zum Psychotherapeuten rennen, sondern manchmal hilft es einfach, einen Freund zu haben, mit dem man mal abends einen Wein trinken kann oder ein Bierchen trinken geht. Oder auch meinetwegen Tee, also wo man einfach Zeit miteinander verbringt. Und die Perspektiven muss man ja natürlich auch prüfen von dem Freund, das ist nicht das Wort des Herrn jedes Mal, aber dennoch sich zu öffnen und über seine Situation zu sprechen, hilft häufig schon, eine neue Perspektive auf das Leben zu bekommen. In der Resilienzforschung wird das auch betont. Die Resilienzforschung ist kurz gefasst die Fähigkeit, aus widrigen Lebensumständen gestärkt und mit größeren Ressourcen ausgestattet, als zuvor herauszukommen. Dieses Steh-auf-Männchen-Prinzip. Solche Leute gibt es. Das kommt von dem lateinischen Wort Resilio, zurückspringen. Bei etwas wieder in die Ausgangsposition zurückspringen. Das müsst ihr euch mal so vor Augen malen. In der Technik, gibt es diesen Begriff auch in der Werkstoffkunde. Wenn zum Beispiel irgendwelche Werkstoffe nach einer starken Verformung in die ursprüngliche Form zurückkommen, also dass sie zurückspringen. Und in der Psychologie hat man das auch benutzt, dieses Thema, und sich die Frage gestellt, wie kann es sein, dass einige Menschen in große Drucksituationen hineinkommen, in große seelische Krisen hineinkommen oder in große äußere Umstände, zum Beispiel in einem Konzentrationslager oder in einem Gefangenenlager, und der eine zerbricht daran und der andere kommt daraus gestärkt hervor. Und man hat sich die Frage gestellt, was haben diese Menschen für Ressourcen? Und eine von diesen Ressourcen ist, dass man ein Netzwerk hat. Dass man Menschen um sich herum hat, Familie, Freunde, wo ich mich hinwenden kann. Die mich mit durchtragen. Die mir meinen Kopf anheben und sagen, hey, krieg mal deinen Kopf hoch. Es gibt auch noch etwas anderes. Die den Glauben haben, okay, du siehst nicht, was jetzt gerade ist, aber ich habe Hoffnung für dich. Ich schaue durch den Horizont hindurch für dich. Auch wenn du das nicht siehst, aber ich nehme dich an die Hand. In meiner Krisensituation damals gab es drei Leute, die gesagt haben, Jan, Ärzte haben zu mir gesagt, damals im Studium, Herr Achtermann, wir wissen nicht mehr, was wir mit Ihnen tun sollen. Und ich hatte grausame Gesichtsschmerzen permanent, keiner wusste warum. Und ich dachte, ich muss mir das Leben nehmen. So eine Situation war das fast. Aber es gab zwei, drei Leute um mich herum, die gesagt haben, Jan, wir glauben, dass du da durchkommst. Das hat mir Kraft gegeben. Ich habe das selber nicht, ich habe den Ärzten geglaubt. Ich war innerlich wie im freien Fall. Aber es gab zwei, drei Leute, die um mich herum standen, die sagten, Jan, du wirst da durchkommen. Und mit den Leuten habe ich mich ganz viel unterhalten. Die habe ich angerufen. Eine dieser Personen war meine Frau, mit der bin ich jeden Tag spazieren gegangen. Und meine Frau hat die Gabe des Glaubens, sie hat im Herzen gehabt von Jesus, Jan wird gesund werden. Und ich habe sie jeden Tag genervt. Erzähl mal, echt, glaubst du es wirklich? Ich kann es selber nicht mehr glauben. Und da gab es noch ein paar andere Leute, die mich damit durchgeschleift haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ein Netzwerk hat von Menschen, wo man sich auch öffnen kann. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man dem anderen auch seine Wunden zeigt. Und sagt, hier, da, so sieht's aus, ehrlich. In der Situation, als damals ein Gelähmter in der Bibel so am Ende war, dass seine Freunde gesagt haben, wir haben noch eine Hoffnung. Unser Freund hat uns offenbart und wir sehen es auch, dass er gelähmt ist. Der kann nicht mehr. Aber wir haben gehört von Jesus. Wir nehmen uns eine Decke und wir schleifen ihn zu Jesus und sie haben ihn durch das Dach hindurchgelassen, dieser gelähmte Mensch, seine Freunde daran gelassen hat. Und wo sind die Menschen, die dich zu Christus tragen dürfen? Es braucht ja die Bereitschaft vorher zu sagen, okay, ich muss dahin. Es geht mir wirklich schlecht. Und wenn das jemand gelähmt ist, ist es offensichtlich. Aber was ist mit den Lähmungen in unserer Seele? Wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man entmutigt ist, wer darf mich dann zu Christus tragen? Wir erwarten ja nicht die Heilung von unserem Freund, sondern wir erwarten die Heilung von Gott. Aber es muss jemanden geben, der uns hinbringen kann unter Umständen. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wie du durch Krisen hindurchkommst. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wohin du dich entwickeln wirst. Wie kannst du deine Freunde weise auswählen? Wie kann ich ein guter Freund sein? Auch hier haben die Sprüche einige Lifehacks, also Lebenskniffe, zu bieten. Einer könnte so formuliert werden, triff eine gute Wahl. Ich habe mal hier diesen Vers rausgewählt aus Sprüche 13, Vers 20. Wer sich zu Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Ziemlich lebenspraktisch, finde ich. Und da geht es nicht darum, dass man einen hohen IQ hat. In der Heiligen Schrift, besonders in den Sprüchen, geht es bei den Weisen nicht unbedingt um die ganz, ganz schlauen Menschen, ich habe das in der ersten Predigt gesagt, sondern um die Menschen, die Weisheit haben, Furcht Gottes in ihrem Herzen haben zum Beispiel, eine Ehrfurcht vor dem Leben haben, die Gott ernst nehmen. Und wenn jemand Gott ernst nimmt, nimmt er seinen Nächsten und sich selbst auch ernst. Und nicht nur ernst, sondern er liebt ihn und sich. Das sind weise Menschen. Beziehungsfähig sind, die emotional kompetent sind, sozial kompetent sind. Also treffe eine gute Auswahl und sei vorsichtig bei den Menschen, mit denen du dich umgibst. Weil das, was zwischen Freunden hin und her geht, das sind ja die Werte. Das sind Überzeugungen, Moralvorstellungen. Ich hatte in München mal eine Begegnung mit einem Menschen, den ich grundsätzlich total cool fand. Der mir immer erzählt hat, so wenn wir dann uns getroffen haben, dass er irgendwelche unzüchtigen Sachen sich anschaut und mir erzählen wollte, wie cool das ist. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist nicht in Ordnung. Den möchte ich nicht so dicht an mich ranlassen. Wenn ich verheiratet bin und es total normal ist, dass ich mir Pornos angucke, damit ich überhaupt noch irgendwie was erlebe, sexuell, dann habe ich ein Problem. Und ich habe gesagt, den muss ich mir ein bisschen vom Hals halten. Ist ein netter Kerl, aber das ist mir zu komisch. So möchte ich nicht werden. Oder die Gewohnheiten, das schwingt hin und her. Die Gewohnheiten meiner Freunde könnten auf mich abfärben. oder meine Lebensziele. Und deswegen ist es so wichtig, Bill Hybels sagt es, schlechte Freunde können uns ruinieren. Ihre Dummheit kann auf uns abfärben und unsere Wünsche und Ziele verzerren. Ihr defekter Kompass kann uns vom Kurs abbringen. Finde ich ein schönes Bild. Ein defekter Kompass, also ein Kompass, der nicht die Richtung anzeigt oder die falsch anzeigt, das kann am Ende nicht gut rauskommen für das Leben. Und hier trifft das Sprichwort am deutlichsten zu. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Und da geht es um Charakter. Da geht es um Integrität. Nicht so sehr um Lebensstil oder solche Dinge oder um die geistlichen Gaben oder die Talente, die ein Mensch hat. In meinem Freundeskreis zum Beispiel gibt es Menschen, die sehr unterschiedlich begabt. Aber in ihren Zielen und in dem, wo sie hinwollen, sind wir uns relativ einig. Die engsten meiner Freunde sind Christen, die gesagt haben, Jesus soll das wichtigste Ziel in meinem Leben sein. Und ich habe mir das bewusst überlegt, mit wem möchte ich Zeit verbringen? Wer soll mich da weiterbringen? Halte dir auch einige Menschen auf Abstand. Ich habe das gerade schon angedeutet. Was ist, wenn ihr dieses Zeichen im Auto seht? Was macht ihr dann? Ja, okay, der eine oder andere mag sagen, ich rufe gleich Carsten Lüking an, den Meister unserer Kfz-Werkstatt. Ich habe das auch schon gemacht, genau bei diesem Zeichen nämlich. Und da hat Carsten zu mir gesagt, Jan, du musst jetzt mit dem Fahrrad zur Werkstatt fahren und Öl kaufen, du kommst nicht mit zu mir, das ist nicht weit. Weil da diese Warnlampe an ist. Hier geht irgendwas nicht gut, wenn du so weitermachst. Und so verstehe ich auch die Sprüche, wenn es darum geht, sich Menschen auszusuchen, mit denen man sich umgibt. Welche Menschen sollen das in diesem Fall nicht sein? Das lese ich mal vor aus Sprüche 6, Vers 16 bis 19. Das habe ich jetzt, weil es ein bisschen längerer Text ist, nicht als Folie dabei. Hört einfach gut zu. Sprüche 6, Vers 16 bis 19. 6 Dinge sind es, die der Herr hasst. Und 7, die er verabscheut. Jetzt geht's los. Einen stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet und einen Menschen, der Uneinigkeit unter Brüdern sät. Guter Katalog von Menschen, die man sich möglichst vom Hals halten sollte. Oder sie nicht zu sehr an sich ranlassen. Ich meine jetzt im Sinne eines Freundes. Natürlich gibt es Menschen in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, auf die das zutrifft. Und wo man sich vielleicht auch selber fragen muss, wo habe ich da Charaktereigenschaften, wo Gott nochmal ran muss. Aber wenn diese Situationen auftreten, im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, sollte man vorsichtig sein. Der beginnt mit dem stolzen Blick. Da, wo diese Atmosphäre, diese Aura von Besserwissen und Bessersein ist, so diese überheblichen Worte und überheblichen Blicke, so nach dem Motto, hey, ich bin ein bisschen was Besseres. Ich bin wertvoller, du bist wertlos. Ich bin gebildet, du bist nicht gebildet. Ich bin schön, du bist nur gewöhnlich. Ich bin berufstätig, du bist nur Hausfrau. Bei diesem Beispiel habe ich an eine Geschichte gedacht, die ich ziemlich cool finde, von Tony Campolo. Das ist ein Pastor aus Amerika, von dem ich mir ganz viele Sachen schon angehört habe und den ich sehr schätze. Der ist Professor für Soziologie gewesen in Pennsylvania und da gab es ein Meeting, wo die ganzen Professoren sich treffen mit den Frauen und dann beschreibt er, eine Kollegin, eine Dozentin für Soziologie kam auf meine Frau und auf mich zu und begann eine Unterhaltung. Irgendwann wandte sie sich meiner Frau zu und fragte in einem etwas herablassenden Ton, und, was machst du beruflich, Liebste? Und diese Frau war zum Glück sehr keck. Sie sagte, ich sozialisiere 2 Exemplare der Spezies Homo sapiens nach den Wertenmaßstäben der judeo-christlichen Tradition mit dem Ziel, dass sie einmal einen Beitrag zur Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse im Sinne des eschatologischen Utopia leisten, das Gott von Anfang der Schöpfung an vorgesehen hat. Und dann fragte sie höflich und zuvorkommend, und was machen Sie? Sie sagte dann, ich bin Dozentin für Soziologie. Fand ich richtig gut. Aber wie ist das, wenn man diese Atmosphäre hat, wo auch in frommen Kreisen manchmal dieser geistliche Stolz ist. Ich bin ganz geistlich. Ich habe die Gabe und diese Ehrennadel in der Vergangenheit beim Herrn verdient und diese geistlichen Kämpfe schon alle gekämpft. Und man hat manchmal so auch im christlichen Bereich so Leute, wo man denkt, irgendwie fühle ich mich gerade so schlecht. Und da also diese Atmosphäre von Überheblichkeit, da müssen wir uns, glaube ich, echt auch selbst am Riemen reißen. Wenn ich zurückschaue, meine eigene Geschichte zum Beispiel, als ich gerade wieder Christ geworden bin, habe ich auch gedacht, ich weiß alles richtig und besser. Und als ich auf der Bibelschule in Bad Gandersheim war, war ich so wieder so der Coolste und Tollste. Unglaublich stolz gewesen. Eins meiner größten Probleme. Und Gott hat mich da echt genommen und gesagt, Jan, so geht's nicht weiter. Dafür hat er viele Momente gebraucht. Und ich würde sagen, es ist ein bisschen besser geworden. Das Zweite ist die lügnerische Zunge. Also jemand, der es mit der Wahrheit nicht so ernst nimmt, der Lügen und Verleumdung verbreitet, da wird es manchmal unangenehm. Ich mag das auch nicht, wenn andere Leute etwas Schlechtes über jemanden Dritten in meiner Gegenwart erzählen. Und dann denke ich mir immer so, so schlecht wie du bei denen jetzt gerade, redest du doch hinter meinem Rücken auch, oder? Kennt ihr das? Du bist mit einem zusammen und die fangen so richtig an zu lästern und denkst so, irgendwie eklig. Ich stelle mir die Frage, wenn ich hier gleich den Raum verlasse, wie redet ihr denn über mich? Absolut unangenehm. Hände, die unschuldiges Blut vergießen, das Dritte. Unschuldige Menschen, das können auch, damit ist nicht nur Mord oder sowas gemeint, sondern unschuldige Menschen kann man auf verschiedenste Arten und Weisen zerstören. Jesus macht das schön deutlich in der Bergpredigt, wo er sagt, ich sage euch, du sollst nicht töten, das sagt er zu seinen Zuhörern, es ist euch gesagt worden, du sollst nicht töten. Und Jesus sagt dann, ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Jesus sagt also dort, auch das, was du aussprichst, kann deinen Gegenüber kaputt machen. Kann ihn vernichten. Wo Menschen ihre Macht missbrauchen. Um solche Menschen mach einen Bogen. Halte Abstand von den Menschen, die andere nicht respektieren oder die aus den Verletzungen anderer Menschen ihre Vorteile ziehen. Ich fasse 4 und 5 mal zusammen, da Herzen, die böse Pläne schmieden und Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun. Das sind so Menschen, die hart am Rande der Legalität böse Pläne aushecken, die das Böse gut nennen und versuchen damit irgendwie durchzukommen. Oder das ist der 6. Zeugen, die nicht die Wahrheit sagen. Also die Menschen verleumden, die bewusst etwas Falsches über einen anderen Menschen sagen. Stell dir mal vor, du stehst vor Gericht als Angeklagter und irgendjemand kommt da rein und sagt irgendetwas über dich, was absolut nicht stimmt und du gehst dafür in Bau. Ich habe einen Menschen jetzt kennengelernt, der hier in Oldenburg in der JVA sitzt, der mir glaubhaft erklärt hat, dass er unschuldig ist. Ich habe das aus den Nachrichten aus Amerika, hört man ja immer wieder auch, dass Leute dort sind, die unschuldig in der Todeszelle sitzen. Ich bin das erste Mal einem Menschen begegnet und ich war wirklich, diese Begegnung, die hat mich echt total bewegt. Stell dir mal vor, du sitzt jahrelang im Gefängnis und kannst deine Unschuld nicht beweisen. Weil irgendjemand dich verleumdet hat. Schrecklich. Passiert. Und das im kleinen Stil passiert das sehr, sehr oft in unserem täglichen Leben. Und das 7., wer Uneinigkeit unter Brüdern sieht, also da, wo Spaltung hineingebracht wird, in Freundschaften oder in Gemeinde oder Gemeindesituationen, also, ich möchte sagen, was du praktisch tun kannst, überdenke deinen Freundeskreis. Mit welchen Menschen verbringst du die meiste Zeit? Und dann überleg, ob diese Menschen dir wirklich gut tun. Und es geht nicht darum, Menschen wegzustoßen und sagen, mit will ich gar nichts mit denen zu tun, aber es geht darum, wen lässt du an deine Seele nah ran? Inspirieren dich diese Menschen, besser zu werden, einen Step voranzugehen? Hast du ein gutes Vorbild in deinen Freunden? Fühlst du dich in ihrer Anwesenheit wohl? Und überleg dir mal, wo du dich hin entwickeln willst. Weil deine Freunde werden ein großer Teil von dem sein, wohin du dich entwickeln wirst. Also auch zu schauen, wo will ich denn überhaupt mal sein? Und mit welchen Freunden kann ich diesen Weg vielleicht gehen? Wer ist vielleicht schon einen Step voran? Such dir gute Vorbilder. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich die Sprüche immer im Gesamtkontext der Heiligen Schrift lesen will und auslegen will. Und möchte an der Stelle die größte prägende Gestalt uns vor Augen malen, nämlich Jesus, der uns seine Freundschaft anbietet. Also wenn wir eine tiefe freundschaftliche Beziehung mit Jesus und mit dem Heiligen Geist leben, dann werden wir innerlich auch umgeprägt. Jesus hat ja gesagt, ich werde gehen, aber ich werde euch einen an meiner Stadt senden. Da hat er den Heiligen Geist gemeint. Das heißt, jeder Christ hat das Vorrecht, täglich Freundschaft zu pflegen mit dem Heiligen Geist. Sich jeden Tag immer mehr prägen zu lassen durch die Kraft Gottes. Und dadurch auch eine Prägewirkung zu haben in meine Gesellschaft hinein, wo ich unterwegs bin. Wie kommt denn Christus in deine Welt hinein? Durch dich. Wenn du Freundschaft mit dem Heiligen Geist lebst, wenn er deinen Charakter prägen darf und du Jesus ähnlicher wirst, dann mag es Menschen geben, die mögen Jesus nicht. Aber du wirst dich definitiv in eine positive Richtung entwickeln, weil Jesus das absolute Paradebeispiel für einen den besten Menschen auf dieser Welt gewesen ist. Und das ist etwas, was wir mit hineinnehmen können in den Alltag. Diese freundschaftliche Beziehung. Ich muss an ein altes Lied denken, was in unserer Familientradition ganz wichtig ist. Als Esther und ich geheiratet haben, haben wir dieses Lied gesungen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Ein ganz alter Schlager. Ein ganz alter Schlager, aber da steckt so viel drin. Und als letztes Jahr mein Opa gestorben ist, 100 Jahre ist er geworden, rate mal, welches Lied wir da gesungen haben. Welch ein Freund ist unser Jesus? Mein Opa ist da. Und das ist etwas, was in diesem Lied ausgedrückt wird. An Freundschaft, an Beziehung. Es geht im Glauben an Jesus, geht es nicht um Religion, ein Gesetz zu erfüllen und Regeln einzuhalten, sondern es geht um Beziehung zu Jesus. Und er ist nicht einfach nur dein Richter, der dich fertig machen will, der da oben sitzt, so ein göttlicher Diktator, der den Daumen drückt, sondern er ist dein Freund. Das ist das Bild, was die Bibel uns vor Augen malt. Ein Freund, der für uns gestorben ist. Dass Gott unser Freund sein will, und dafür habe ich eine letzte Geschichte, ein Hinweis darauf, wie diese Freundschaft aussehen könnte, finden wir in einer weit verbreiteten Geschichte über eine Gruppe von Soldaten im Ersten Weltkrieg. Eines Nachts, als sich die Kämpfe zum Schützengrabenkrieg entwickelt hatten, befahl ein Leutnant seinen Männern, sich über ein Feld hinweg an den Feind heranzupirschen. Wie befohlen krochen die Soldaten aus ihren sicheren Graben heraus und fingen an, auf den Feind zuzurobben. Plötzlich brach Abwehrfeuer los. Gewehrkugeln schossen aus allen Richtungen durch die Luft. Die verschreckten Männer huschten so schnell sie nur konnten in die Schützengräben zurück und gingen in Deckung. Als das Feuer verebbte, kehrte eine sonderbare Stille ein, die nur vom Seufzen und Stöhnen eines Verwundeten unterbrochen wurde, der auf dem Feld zurückgeblieben war. Der Mann rief nach seinem Freund Georg. Er solle doch kommen und ihn holen. Georg flehte seinen Leutnant an, ihm die Erlaubnis zu geben, aber der junge Leutnant lehnte ab. Er versuchte ihm zu erklären, dass er nicht noch einen Mann verlieren wolle, noch dazu bei einem Rettungsversuch, der offensichtlich nicht gut gehen konnte. Ich habe einen Mann verloren und ich möchte nicht noch einen Mann verlieren, schrie er ihn an. Doch der Leutnant blieb hartnäckig, bis der Leutnant schließlich grimmig einwilligte. Na gut, wenn Sie unbedingt ins Gras beißen wollen, dann bitteschön, ich habe keine Lust, Ihr Gejammer anzuhören. Wenn Sie sich umbringen wollen, dann tun Sie es halt. Der junge Soldat kroch also wieder aus dem Schützengraben heraus und pirschte sich vorsichtig Zentimeter für Zentimeter an seinen Freund heran. griff ihn und schleifte ihn mit sich zurück in die Sicherheit des Grabens. Dort angekommen, schob er ihn zuerst hinein und ließ sich anschließend selbst hinabfallen. Es war jedoch zu spät, sein Freund war bereits tot. Der Leutnant schrie: Georg, ich habe Ihnen doch gesagt, dass es keinen Sinn macht. Warum haben Sie so unnötig Ihr Leben aufs Spiel gesetzt? Die ganze Einheit haben Sie in Gefahr gebracht. Und was haben Sie nun davon? Das war idiotisch von Ihnen. Georg erwiderte: Das sehe ich anders, Herr Leutnant. Als ich bei ihm ankam, da war er noch am Leben und seine letzten Worte waren: Georg, ich wusste, dass du kommen würdest. Das ist ein Bild für die Freundschaft, die Gott uns anbietet. Wir wussten doch, dass er kommen wird. Und dass er für uns gestorben ist. So handelt ein Freund. Das hat Jesus für uns getan. Er hat den Himmel verlassen, um in unsere Realität hineinzukommen, in unsere Kämpfe hineinzukommen, um es mal sehr martialisch auszudrücken. Um uns zu retten. Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen jetzt gleich ein Lied singen, in dem wir die Liebe Gottes in einem Gebet besingen und das zum Ausdruck bringen wollen.